Das ist eine Predigt in 5 Akten. Das klingt furchtbar viel. Fangen wir gleich an. Es geht los mit Akt 1, das Mädchen. Es gab einen General des Königs von Aram, ein Feldhauptmann mit dem Namen Naeman, Naaman oder einfach General Naumann. Er war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und wert gehalten. Denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Ups, die Aramäer gehören überhaupt nicht zu unserer Gemeinde und der Herr gibt ihnen trotzdem Sieg. Habt ihr das schon mal gelesen? Die Aramäer sind doch die Feinde von Israel und jetzt gibt der Herr denen auch Sieg. Na sowas. Ich bin im 2. Buch Könige Kapitel 5 und lese weiter. Und dieser General Naumann war ein gewaltiger Mann, jedoch aussätzig. Das Wort, was hier im Hebräischen steht, meint eigentlich schneeweiß. Nein, es ist nicht Lepra gewesen. Es war irgendwas mit der Haut. Oberflächlich könnte man sagen, vielleicht Neurodermitis oder Hautschuppenflechte. Es sah halt aus wie Schnee und das war komisch. Das war mehr als komisch, das war lästig, das war im Grunde aussätzig, mit dem konnte man sich dann nirgendwo mehr sehen lassen. Wenn der an den Tisch gekommen ist, sind die anderen aufgestanden. Da, wo er gesessen hat, hat sich keiner mehr hingesetzt, keiner wollte das haben, man wusste ja nicht, was es ist. Im Grunde hat der Mann geschimmelt. Aber die Kriegsleute der Aramäer waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen als Sklavin weggeführt aus dem Lande Israel. Die war im Dienst der Frau des Generals Naumann. Naeman, Naaman, wie auch immer ihr wollt. Die sprach zu ihrer Herrin, ach, dass mein Herr wäre bei dem Propheten in Samaria. Der könnte ihn von seinem Aussatz befreien. An der Stelle, Akt 1, habe ich mich gefragt, was meint ihr? Hat das Mädchen dazu gebracht, ich meine, sie ist Sklavin gewesen bei den Feinden in der Generalsfamilie, was hat dieses Mädchen dazu gebracht, ihrer Sklavenherrin zu sagen, hey, dein Mann bei uns zu Hause ist ein Prophet, da könnte der gesund werden. Ich meine, wenn ich in Sklaverei wäre, würde ich das meinem Sklavenhalter sagen, dass der gesund werden kann? Was meint ihr, hat das Mädchen dazu gebracht, diesen Satz zu sagen? Es gibt für mich nur 2 Gründe, die sind ganz leicht. Erstens, es hat ihr gefallen in dieser Familie, es war gar nicht so schlecht. Und zweitens, sie hat das miterlebt, was der Prophet gemacht hat. Ich sag doch nicht, der Prophet macht dich gesund, wenn ich das gar nicht weiß. Ich würde euch meinen Zahnarzt nur empfehlen, also wenn ich selber ein zweites Mal hingehe. Übrigens mache ich das, ich finde ihn wirklich gut. Wenn ihr keinen guten Zahnarzt habt, könnt ihr mich fragen. Ja? Also, Akt Nummer 1 ist dieses Mädchen in der Sklavenschaft, das den Mut hat und die Offenheit, egal ob die anderen dieselbe Religion haben oder nicht, zu sagen, deine Krankheit, ich kenne einen Propheten bei uns, der kann dich gesund machen. 2. Akt. Hoheiten. Da ging Naaman hinein zu seinem Herrn, dem König, und sagte es ihm an und sprach, so und so hat dieses kleine Sklavenmädchen aus Israel zu uns geredet. Und der König von Aram sprach, dann zieh hin nach Israel, ich gebe dir einen Brief an den König von Israel mit. Und Naaman zog hin und nahm mit sich den Brief und 10 Zentner Silber und 6000 Goldgulden und 10 Feierkleider und brachte den Brief dem König von Israel. Und er lautete, wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, so wisse, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Als der König von Israel den Brief las, zerriss er seinen Anzug und sprach, bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte, dass der zu mir schickt und ich soll ihn vom Aussatz befreien? Sag mal, merkt der noch was? Will der Krieg mit mir oder wie jetzt? Was hatte denn das Mädchen gesagt? Zu wem sollte der General gehen? Zum Propheten, nicht zum König. Das ist schon klar, wenn ich an die Tankstelle gehe und Kopfschmerztabletten haben will, dass die sagen, ja, was willst du denn von mir? Dann muss ich in die Apotheke gehen. Wieso zerreißt der König Israels seinen Anzug? Na gut, vielleicht war dann Choleriker, ein bisschen hysterisch, ne? Vielleicht hat er einfach so, vielleicht brauchte er öfter Klamotten. Vielleicht hat er einen Reißverschluss drin gehabt, um das Ding immer wieder zuzukriegen, ja? Nein! Der war ja in Feindschaft mit dem König von Aram. Der König von Israel, der König von Aram, die haben es überhaupt nicht vertragen. Die hatten überhaupt keinen Frieden. Wisst ihr, wann der Frieden anfängt? Wisst ihr es noch? Wann fängt Frieden an? Wenn wir miteinander beten, reden, spielen und lachen nicht vergessen. Ja? Das haben die alles nicht gemacht. Jeden Sommer haben die sich gegenseitig die Autos geklaut. Also die Kamele und die Ernte und die Trauben und ach, das war ein Hin und Her und eben auch die Mädchen. Und plötzlich, ja, soll hier miteinander geheilt werden. Nee, das hat ihn irritiert. Das waren die Hoheiten. Akt Nummer 3, der Prophet. Als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, da habe ich mich schon mal gefragt, die hatten kein Radio, die hatten kein Fernsehen, wir wissen nur eins. Der König hat seine Klamotten zerrissen und der Elisa, der wirklich weit weg wohnt, hat davon gehört. Und ich frage mich, wie hat er davon gehört? Haben die einen Maulwurf gehabt bei dem König? Oder, also wie man so sagt, einen Spion, einen Agenten? Hat der Elisa Agenten gehabt? Ja? Hat er mit der NSA oder was haben die gemacht? Hat er Mikrofon beim König gehabt, eine Kamera? Alles das nicht. Da muss einer hin und her gelaufen sein. Boah, hatten die viel Zeit. Da läuft also einer aus dem Königshof zum Elisa hin und sagt, Elisa, der König hat seinen Anzug zerrissen, weil da jemand gekommen ist von den Aramäern. Ich glaube, der heißt Naaman, Naoman, keine Ahnung. Aber der soll den gesund machen, der kann das überhaupt nicht. Und als Elisa, der Mann Gottes, hört, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er zu ihm und ließ ihm sagen, warum hast du deine Kleider zerrissen? Schick ihn zu mir, damit er erkennt, dass ein Prophet in Israel ist. Woran hat man denn Propheten erkannt? So ein richtiger Prophet sah aus wie eine Mischung aus Rockerbande und Obdachloser. Die sind nie in ihrem Leben zum Friseur gegangen, das ganze Leben nicht. Ach, du weißt, wie ihr da aussehen würden? Niemals so zugewachsen. Da kannst du nicht mehr küssen, du kannst nicht mehr essen, musst du mal Klammern ranmachen, damit du überhaupt einen Löffel reinkriegst. Alles verwachsen, nur Haare. Ihr ganzes Leben lang nie zum Friseur. Hast sofort gesehen, das Kind Obdachloser ist ein Prophet. Ja, der hat natürlich auch anders gerochen. Klar, gewaschen hat er sich. Ja. Damit er erkennt, dass ein Prophet in Israel ist, so kam der General Naaman mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Haus Elisas. Da sandte Elisa seinen Praktikanten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin, wasch dich 7-mal im Jordan und dann wird dein Fleisch wieder gesund und du wirst rein werden. Da wurde der General zornig und zog weg und sprach, ich dachte, dass er selber zu mir herauskommt und zu mir tritt und dass er den Namen seines Gottes anruft und dass er seine Hand hin zum Heiligtum erhebt und mich so vom Aussatz befreit. Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana und Parpa besser als alle Wasser in Israel, sodass ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte? Und er wandte sich zornig weg und ging. Warum ist der General zornig? Ganz einfach, weil der Elisa seinen Praktikanten rausgeschickt hat und gesagt hat, hier ist das Rezept, geh mal los, mach. Was hat er gedacht? Ich bin ein Hoherr, ich habe vom König einen Brief dabei. Nur auf Augenhöhe, der Prophet kommt bestimmt selber, weil wir haben alle unsere Praktikanten. Was hat der Elisa gesagt? Der soll mal kommen, dass er sieht, dass ein Prophet in Israel ist. Und dann versteckt er sich. Das ist ein schlauer Kunde, dieser Elisa. Was hat den General hier so blockiert, das Rezept in Anspruch zu nehmen? Der eigene Stolz. Um es kurz zu machen, der eigene Stolz. Habt ihr auch schon einmal gedacht, dass Gott in eurem Leben bestimmte Dinge anders tun müsste, als er es gemacht hat? Habt ihr das schon mal gedacht? Habt ihr schon mal gedacht, Gott, das habe ich mir anders vorgestellt? Habt ihr auch schon mal gedacht, dass Gott eure Probleme und eure Krisen anders heilen müsste? Habt ihr auch schon mal gedacht, ihr hättet Privilegien und Bevorzugungen und besondere Beachtung von Gott, weil ihr so seid und lebt, wie ihr seid und lebt? Habt ihr schon mal gedacht, ihr seid die besseren Christen? Weil ihr samstags Gottesdienst macht und kein Schweinefleisch esst und vielleicht sogar vegan lebt? Habt ihr das schon mal gedacht, ihr hättet irgendein Privileg bei Gott? Und Gott müsse selber rauskommen und euch die Hand reichen? Warum wird uns diese Begebenheit erzählt? Warum haben Menschen diesen Moment der Geschichte, wo dieser General Naumann so ärgerlich und zornig war, dass er das Rezept nicht genommen hat? Warum wird uns das berichtet? Warum wird die Geschichte bewahrt? Warum wird sie immer wieder erzählt und erhalten? Welche Erkenntnis soll uns daraus werden, ihr Lieben? Vielleicht will uns die Geschichte einfach nur sagen, wenn ihr Gott begegnen wollt, dann tut nicht so, als seid ihr mit ihm auf Augenhöhe. Tut nicht so, als seid ihr mit ihm auf Augenhöhe. Gott ist Gott und du bist nur ein Mensch. Vierter Akt, die Heilung. Da machten sich seine Diener an den General heran, Vers 13 ist das, und redeten mit ihm und sprachen, lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt, wasch dich, dann wirst du rein. Die sind schon ganz schön mutig, die Typen, ne? Wie reden die mit ihrem Chef? Also ehrlich mal, wie reden die mit ihrem Chef? Na, lieber Vater, ist ein bisschen schleimig, aber ja, im Grunde sagen die doch, hey Mann, denk doch mal nach, Alter. Irgendwie hat er ein vertrautes Verhältnis. Der Name Naeman, Naaman, bedeutet im Grunde genommen ja auch der Gütige, der Liebliche. Der hat schon ein gutes Herz gehabt, die Sklavin hat sich wohlgefühlt und zu Hause gefühlt. Seine Mitarbeiter sind gerne bei ihm und sagen ihm, hey, denk doch noch mal nach, sei doch nicht so bockig jetzt und verkrampft im Kopf. Man, mach's doch einfach. Was willst du denn verlieren? Du brauchst es doch bloß ausprobieren, sieh doch keiner. Mach's doch einfach. Ja, da stieg er ab und tauchte im Jordan 7-mal, wie der Mann Gottes geboten hatte. Ihr Lieben, wenn der Prophet kommt und sagt, ne, gehst du mal raus in die Ilmenau, taucht sich 7-mal unter, ist alles wieder gut. Das ist so eine Sache. Nachts für uns alleine wird man es vielleicht sogar machen. Nicht gerade hier in der Stadt irgendwo in der Biga, das kann man ja auch. Es wäre doch schön. Wäre doch schön, wenn es so gänge. Es wäre doch super, wenn wir einen Propheten hätten, der uns das sagen würde. Da stieg er ab und tauchte im Jordan 7-mal, wie der Mann Gottes geboten hatte. Und sein Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben. Und er wurde rein. Was bewegt den General zu diesem Schritt? Warum taucht er plötzlich unter? Warum macht er das? Was denkt er? Ich denke, der war einfach hilflos. Der hat doch überhaupt keinen Weg mehr gehabt. Und da hat er sich gesagt, okay, probiere ich es aus. Wie würdet ihr das Wesen des Naemans beschreiben? Ein erfolgreicher Krieger hört auf Sklavenmädchen und Diener. Und ich frage mich, was hilft euch, wenn ihr blockiert seid? Was löst in euch Blockaden? Was hat den Mann bewegt, doch zu handeln? Manchmal habe ich den Eindruck, solange es uns halbwegs gut geht, bleiben wir blockiert, das ziehen wir durch, da sind wir ganz entschieden, stur und entschlossen. Wenn ich in der Suchtklinik bin und diese Biografien erlebe von den Menschen dort, dann nehme ich ganz schnell wahr, die Leute, die auf dem Boden des Lebens gewesen sind, die auf dem Nullpunkt gewesen sind, die dieses Erlebnis kennen, dass nichts mehr geht, außer umzuwenden, die faszinieren mich zutiefst, denn die lösen jede Blockade. Wer mit der Schuld seines Lebens zu tun hatte, der weiß, dass der Jordan helfen kann. Der weiß, dass das Wort, was Gott spricht, tatsächlich zur Heilung führt. Was hilft euch zur Entspannung, wenn ihr blockiert seid? Was ist die Voraussetzung für Gottes Erfahrungen? Mut, Risiko, es ist der Nullpunkt, es ist die innere Kapitulation, ihr Lieben. Solange wir denken, dass wir noch was können, müssen wir es auch machen. Aber irgendwann kommt ein Punkt, wo wir es nicht mehr können. Was dann? Dann hören wir, was Gott sagt, und dann tun wir, was Gott sagt. Und was erleben wir dann? Der, der Gott sucht und hinhört und macht, der wird staunen. Der, der Gott sucht und auf Gott hört und tut, was Gott sagt, der wird staunen. So steht's hier. Da stieg er ab und tauchte im Jordan 7-mal, wie der Mann Gottes geboten hatte. Und das Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben. Der letzte Akt dieser Geschichte, die Folgen. Vers 15. Und er kehrte zurück zu dem Mann Gottes mit allen seinen Leuten. Und als er hinkam, dieser General zu Elisa, da trat er vor ihn und sprach: Siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen, außer in Israel. So nimm nun eine Segensgabe von deinem Knecht. Elisa aber sprach: So wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe, ich nehm's nicht. Und er nötigte ihn, dass er es nehme, aber er wollte nicht. Diese Dialoge kenne ich alle von meiner Oma noch. Nimm's mit. Ja? Wenn du es nicht willst, dann gib's den Kindern. Behalte es noch, ist alles gut. Also die erste Folge von dieser Heilung, die der General erlebt hat, ist die: Der General möchte gerne das, was er empfangen hat an Segen, will er teilen. Zunächst mit dem, wo er meint, dass er den Segen empfangen hat. Und dann geht's weiter. Da sprach Naaman: Wenn nicht, so könnte doch deinem Knecht gegeben werden, von dieser Erde eine Last, so viel zwei Maultiere tragen. Denn dein Knecht will nicht mehr anderen Göttern opfern und Brandopfer darbringen, sondern allein dem Herrn. Das ist eine interessante Wendung. So fängt der Naaman an. Er sagt: Elisa, dann gib mir wenigstens einen Kofferraum voll Erde aus deinem Garten mit. Habe ich mich gefragt, was will der denn mit der Erde? Sagt er: Da, wo das Land ist, da ist auch der Gott. Die haben damals geglaubt, dass ein Gott an ein bestimmtes Land gebunden ist. Das heißt, der Gott in Bayern ist ein anderer Gott als der Gott in Niedersachsen. Und wenn mir der Gott in Bayern geholfen hat, dann nehme ich ein Stück bayerische Erde mit, die tue ich zu Hause in meinen Garten, in mein Schlafzimmer, meine Küche irgendwo, und dann ist der bayerische Gott auch bei mir. Eine witzige Vorstellung, ne? Man könnte das auch anders sehen, man könnte auch sagen: Also, als ich das erste Mal in Amerika sein durfte, in St. Louis liegt am Mississippi, dann habe ich früh geduscht bei uns im Hotelzimmer, das macht man ja so, man muss ja auch mal duschen, bei der Hitze. Und dann habe ich dieses kleine Duschbad genommen, so eine kleine Plastikflasche, und dann bin ich zum Mississippi runtergelaufen und habe Mississippi-Wasser in das Fläschlein getan. Habe ich mit nach Hause genommen. Nicht, weil ich geglaubt habe, dass der Mississippi-Gott dann bei uns zu Hause ist. Warum habe ich das gemacht? Ihr Lieben, ich bin davon ausgegangen, dass ich meinen Lebtag nicht wieder nach Amerika komme. Dass ich meinen Lebtag nicht wieder den Mississippi berühren kann. Aber ich war ja dort und ich wollte es nie und nimmer mein ganzes Leben nicht vergessen, dass ich mal dort war. Da habe ich gedacht, ich nehme so eine Flasche Mississippi-Wasser mit. Das kann mir keiner nehmen. Habe ich nicht ins Handgepäck getan, sondern einen Koffer rein, damit das ist durchgekommen. Habe ich eine ganze Zeit zu Hause gehabt, haben sich Algen drin gebildet, war dann ganz hässlich, wir haben es dann weggeschmissen. Aber ich hatte es eine Weile zu Hause. Und wann immer ich, als ich zu Hause war, dachte, war das ein Traum oder warst du wirklich dort? Da habe ich mir diese Plastikflasche genommen und habe mir gesagt, ich war dort. Wenn jemand das nicht glaubt, kann er ja kosten. Und so stelle ich mir diesen General vor. Leute, der ist gesund geworden durch eine ganz komische Aktion. 7-mal in der Ilmenau untertauchen. Und dann war tatsächlich alles weg. Der fühlte sich, der sah aus wie ein junger Mann. Und er geht zurück und sagt: Jetzt gib mir wenigstens einen Kofferraum voll Erde mit, damit ich das niemals vergesse. Denn das ist traumhaft. Das ist traumhaft, was ich hier erlebt habe. Habe ich noch nie, das glaubt mir gar keiner. Und so nimmt er es mit. Die Frage ist: Welche Symbole sind euch in eurem Glauben an euren Gott wichtig? Habt ihr sowas auch? Habt ihr sowas auch in eurer Biografie, dass ihr was aufgehoben habt, weil es ein ganz wichtiges Ereignis symbolisiert? Vers 18. Nur darin wolle der Herr deinem Knecht gnädig sein. Also nur darin soll dein Gott, Elisa, mir, dem General, der jetzt zum Knecht wird, gnädig sein, wenn mein König in Aram den Tempel Rimmons geht, um dort anzubeten, und er sich auf meinen Arm lehnt und ich auch anbete im Tempel Rimmons, dann möge der Herr deinem Knecht vergeben. Also jetzt wird's kompliziert. Ne? Das ist so, dass ich also sage, okay, ich glaube von jetzt an den bayerischen Gott, weil der mich gesund gemacht hat. Jetzt bin ich aber wieder in Niedersachsen und mein Chef will zum Beten gehen und ich muss auch mitgehen und bin also beim falschen Gott, der mich nicht gesund gemacht hat in Niedersachsen. Dann sage ich also zu dem Propheten, hey Prophet, ich brauche von dir eine Absolution von diesem bayerischen Gott, dass der nicht eifersüchtig wird, wenn ich zum niedersächsischen Gott in den Tempel gehe, weil ich doch da aus Dienstgründen hin muss. Könnt ihr das verstehen? Vielleicht nochmal. Also, nee, habt ihr verstanden? Also angenommen, ich wäre Katholik gewesen, jetzt bin ich bei Luther im Protestantismus gesund geworden. Ich habe Versöhnung mit mir selber gefunden. Ich habe den Frieden meines Herzens gefunden. Jetzt muss ich aber zurück nach Bayern ins Katholische. Also sage ich zu dem Martin Luther, Martin Luther, sag mir eins, dass Gott mir auch gnädig ist in Bayern, wenn ich mit meinem Chef zum katholischen Gottesdienst gehen muss. Und? Wie wird Gott antworten? Was wird Gott antworten? Ja, wir können es noch anders machen. Stellt euch vor, ich bin Muslime. Und jetzt komme ich hier nach Deutschland und ich arbeite und bin irgendwann krank. Und dann sagt so ein kleines Mädchen in der Kantine, hey, mein Papa, der ist beim Gottesdienst gesund gemacht worden, die haben da gebetet. Das kannst du glauben oder nicht glauben, aber wenn nichts mehr läuft, dann gehst du dahin und sagst, ich lass jetzt für mich beten, jetzt wird er gesund, obwohl ich vielleicht Türke bin und Muslime bin, jetzt will ich wieder zurückgehen, jetzt sage ich zu dem Pastor, Pastor, da wo ich wieder hingehe, da ist keine christliche Kirche. Wie wird denn dein Gott darüber denken, wenn ich dort mit meinem Chef zum Gottesdienst gehe? Versteht ihr die Schwierigkeit, die der gehabt hat? Der nimmt den Gott ernst, der ihn geheilt hat. Mir passiert das manchmal, dass ich bete, dass Gott mein Gebet erhört und dass ich vergessen habe, dass ich gebetet habe. Kennt ihr sowas? Da vergesse ich, Danke zu sagen. Aber der Naaman, der nimmt diesen Gott wirklich ernst. Der sagt, ich will ein Stück von dem Land mitnehmen. Und ich will, dass dieser Gott mir niemals in meinem Leben böse begegnet. Wenn ich also nach Hause gehe und im falschen Tempel bin. Elisa, kannst du nicht mit deinem Gott reden? Nur darin wolle der Herr deinem Knecht gnädig sein, wenn mein König in den Tempel Rimmons geht, um dort anzubeten, und er sich auf meinen Arm lehnt und ich auch anbete im Tempel Rimmons, dann möge der Herr deinem Knecht vergeben. Und Elisa sprach zu ihm, zieh hin mit Frieden. Was für ein Wort. Zieh hin mit Frieden. Was ist für euch das Wichtigste an dieser Geschichte? Was ist für euch das Wichtigste an dieser Geschichte? Ja, ein Happy End, ich danke dir. Genau, das ist doch was Schönes, ein Happy End, oder? Also, das Erste, was wir in dieser Geschichte lernen können, ist, wenn wir Gott begegnen, hat das Leben ein Happy End, ein glückliches Ende. Was ist euch noch wichtig an dieser Geschichte? Mir ist an dieser Geschichte wichtig, dass wenn Gott in meinem Leben wirkt, heißt das nicht, dass jetzt jede Spannung zu Ende ist. Ich muss nach Hause in meine Welt, zu meinem Chef, meine Arbeit machen, für meine Familie da sein, meine Freunde leben und so weiter. Ich muss zu Hause, und da hört die Spannung nicht auf. Wenn Gott mir begegnet, mein Leben heilt, heißt das nicht, dass in diesem Leben meine Spannung zu Ende ist. Stimmt das? Stimmt das? Wenn wir hier Gottesdienst haben, hört doch die Hitze hier nicht auf, oder? Ich meine, draußen ist es heiß, wäre doch schön, wenn Gott sagt, ich mache es euch ein bisschen kühler hier, dann merkt er, dass ich da bin. So ist er aber nicht, Gott ist anders. Was bleibt für euch nach dieser Geschichte übrig? Ich habe für mich den einfachen Satz hingeschrieben, ihr Lieben, es ist egal, ob ich in Sklaverei bin, in Krankheit, in Unvollkommenheit, bei Gott bin ich richtig. Bei Gott bin ich richtig. Gott begegnet, das verleiht Hoheit und Selbstwert. Das Mädchen hat irgendetwas von dem Propheten mitbekommen, dass da Menschen gesund werden bei dem Elisa. Und das hat ihr diesen Mut und dieses Selbstbewusstsein gegeben, zu sagen, ich weiß, was deinem Mann hilft. Zu dem Propheten muss er hin. Gott ist ein Gott, wenn der uns begegnet, dann verleiht er uns Hoheit und Selbstwert. Ganz einfach, wer mit Gott ernst macht, wer ihm vertraut, der findet seinen Frieden. Das wünsche ich euch, vor allem in diesem Sommer bei dieser Hitze. Amen.